Herzlich willkommen zum Pflegedialog-Podcast. In dieser Folge tauchen wir tief in den risikobasierten Ansatz von QM-Systemen ein, warum er so wichtig ist, welche Stolperfallen es gibt und wie du ihn ganz praktisch in deiner Einrichtung umsetzen kannst. Holger berichtet aus seiner Erfahrung, wo genau dieser Ansatz einen echten Unterschied gemacht hat. Wenn du bereit für mehr Klarheit, mehr Sicherheit und mehr Praxisnähe im QM bist, dann bleib unbedingt dran und freu dich auf die Folge.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei!
Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Folge des Pflegedialog-Podcasts. So, heute schauen wir uns mal das Thema risikobasierter Ansatz im QM an. Holger, ich weiß, du hast ja auch schon in den anderen Folgen, die wir bisher hatten, auch schon erwähnt, du hast viel auch im QM gearbeitet, bei Einrichtungen hast QM-Systeme aufgebaut. Wie relevant war denn da deiner Meinung nach der risikobasierte Ansatz?
Ja, ich glaube, das wurde in vielen Einrichtungen unterschätzt, dieser risikobasierte Ansatz. Man war aber meinung, wir brauchen ein QM-System, wir machen uns das so einfach wie möglich. Und dann ist es oft dazu gekommen, dass irgendwelche Leute, auch Experten da oben gesessen haben, haben etwas entwickelt und haben gemerkt, es geht in manchen Fällen dran vorbei an der Realität. Und dieser risikobasierte Ansatz war also immer etwas untergeordnet. Und in dem Moment, wo sie das gemerkt haben oder mit meiner Unterstützung oder anderer Unterstützung und das ein bisschen anders angefasst haben, war das auch für die Leute an der Basis in der Pflege zum Beispiel viel, viel verständlicher und einfacher und sinnvoller. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein QM-System muss gelebt werden von den Mitarbeitern. Und das geht nur, wenn die sich dort in ihrer Arbeit, in ihrem Risikomanagement unterstützt fühlen.
Ja, also es ist ja so, dass natürlich auch die ISO-Zertifizierung, die ist ja jetzt nicht vorgeschrieben in der Pflege, ne, als QM-System, aber die ISO-Zertifizierung zum Beispiel zur 9001 als Management-Norm, die hat das ja im Jahr 2015, haben die das ja novelliert, ihre Norm, und da haben die das ja auch eingefügt. Ne? Haben sie den tatsächlich auch vorgeschrieben und sie hatten die Pflicht für ein QM-Handbuch aufgrund dessen sogar zurückgefahren. Also man hat gesagt, es ist wichtiger, dass man auch die Risiken wirklich betrachtet, ja, und Prozesse steuert und vor allem auch Kernprozesse und so weiter definiert, als dass man jetzt ein schön gebundenes, schön formuliertes, dickes QM-Handbuch als solches hat. Jetzt ist das ja schon eine Weile am Start. Ich selbst habe auch schon mehrere Rezertifizierungsaudit begleitet und das System auch mitbegleitet, wie wir es bei dem Bildungsträger aufgebaut hatten. Und da haben wir jährlich uns die Risiken, also das Risikomanagement insgesamt, immer nochmal angeschaut. Ne? Haben gesagt, hier sind gegebenenfalls Risiken dazugekommen. Und wenn man von Risiken spricht, spricht man natürlich auch immer von teilweise Chancen, die ja auch noch gleichzeitig mit dazu sind, dass man eben schaut, okay, was bedeutet denn Risikomanagement im Kontext der Qualität? Ja, und da geht es ja vor allem darum, dass man eben nicht mehr so stark auch in, ich nenne es jetzt mal, Fehlern denkt. Das fand ich immer noch einen riesen Zugewinn, ne? Dass man eben nicht mehr in Fehlern denkt, sondern dass man von vornherein aktiv Risiken steuert. Also einfach sagt, okay, wir reagieren nicht mehr auf das, was passiert, sondern wir haben vorher schon strategisch uns angeschaut, was für Risiken bestehen denn insgesamt, ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Kontext Pflege und Ernährung, ne, wenn man zum Beispiel im Pflegeheim die ganze Bewirtung sich anschaut, so, da kann man ja unterschiedliche Risiken eben definieren. Und was ich eben vorteilhaft finde, ist, dass man da schon sagen kann, okay, wir schauen auf das Risiko zum Beispiel, dass wir, was ist, wenn wir einen Stromausfall haben? Ne? Zum Beispiel das Risiko Stromausfall oder ein Lieferer liefert bestimmte Produkte nicht. Ne? Was ist dann zu tun? Und ich finde, dass wenn man das so aktiv betreibt, hat man halt eine massive Sicherheit, die man auch den Mitarbeitern gibt. Aber sie sofort quasi über sogenannte Arbeitsanweisungen, die man dann außerhalb aus diesen Risiken ableitet, ja, auch eine Eintrittswahrscheinlichkeit definiert, ne, wie wahrscheinlich ist es, dass der Strom ausfällt. Und vielleicht sagt man dann, okay, wir schaffen mal im Rahmen unseres Budgets ein Notstromaggregat an, weil wir feststellen, in diesem Fall haben wir mehrere Risiken auf unterschiedlichen Bereichen innerhalb unserer Einrichtung. Und da wäre es eben sinnvoll, mit einem ausreichenden Notstromaggregat zu arbeiten. So, die Idee hätte man vorher vielleicht nie gehabt, wenn man sich das nicht betrachtet.
Vollkommen richtig. Und du hast ja Ernährung zum Beispiel angesprochen. Ernährung ist, wie erkenne ich überhaupt als Risiko im Risikomanagement, dass da irgendein Ernährungsproblem ist? Und da kommt ein ganz einfacher, simples Beispiel. Wir wiegen die Leute in bestimmten Abständen. Und dann sehen wir, ist eine Gewichtsabnahme oder Zunahme da. Und ich warte nicht erst, bis ich merke, dass dem Opa Holger die Hose nicht mehr passt, dass der die beim Gehen verliert. Ne, das ist so für die Pflege auch verständlich, dass das ja auch aus dem Risikomanagement rauskommt. Wenn man dem das begreiflich macht, denn dass es wichtig ist, die Leute regelmäßig zu wiegen, weil denn so etwas rechtzeitig erkannt wird und dann kann man Maßnahmen ergreifen. Arztkontakt, hochkalorische Sondenkost und so weiter. Dann ist das für die Leute auch verständlich, schon wieder wiegen. Ne, und wenn man dem sagt, warum das so wichtig ist, dann ist die Akzeptanz der Mitarbeiter auch da. Den habe ich die ins Boot geholt.
Ja, und ich finde, du hast ja ein Buch zum Thema Krisenmanagement geschrieben. Und das ist ja auch ein typisches Risiko. Was ist denn, wenn wir jetzt mal einen Blick auf Hygiene oder so sehen, ja? Was ist denn, wenn ich mal nur weg von dem reinen Hygieneplan gedacht, was tangiert sozusagen diese entsprechenden, und welche Risiken kommen dann eben noch mit, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine erhöhte Infektion habe, also einen Erreger in der Einrichtung habe, was muss ich für ergreifen und so weiter, ja. Und was hat das auch für Auswirkungen eben auf andere Systeme innerhalb meiner Einrichtung? Und ich finde, was halt so toll ist, man kann halt bestimmte Maßnahmen sofort in die betrieblichen Abläufe integrieren.
Genau, wenn ich sie vorher festgelegt habe, nämlich das als Risiko erkannt habe. Arne hat einen Orsa, wie muss ich damit umgehen? Dann sieht der Mitarbeiter, oh, da ist ein Orsa in Zimmer 3, aha, ich brauche Schutzkleidung und so weiter und so fort. Kontakt einschränken.
Ja, und was wäre denn deiner Meinung nach, oder anders gefragt, nicht deiner Meinung nach, sondern welche Herausforderungen hast du denn bisher aus deiner Praxis mitgenommen, die sich auch aus so einem risikobasierten Ansatz zeigen? Also gerade bei der Erstellung, ne? Also ich zum Beispiel, als wir das im Bildungsträger gemacht haben, war es erstmal schon eine große Herausforderung, erstmal die ganzen Risiken zu dokumentieren.
Ja, das Problem ist immer, wenn der QM-Beauftragte oder die Leute, die in einer Einrichtung damit beauftragt sind, nicht aus der Berufsgruppe jeweils rauskommen. Ich als Pflegefachkraft hätte Probleme, in der Küche bestimmte Risiken zu erkennen. Ne? Und da sitzt jetzt jemand, der hat eine QMB-Ausbildung im besten Fall mit 160 Stunden oder mehr gemacht und soll denn das feststellen und kommt nicht aus einem Bereich. Das heißt, der muss sich die Infos holen. Welche Risiken siehst du denn im Rahmen deiner Arbeit? Weil das sonst einfach zu statisch wird, aus irgendwelchen Büchern raus Risiken genommen. Und ich behaupte, jede Einrichtung muss ein individuelles Risikomanagement haben. Das kann ich nicht nach Standard machen. Ich habe das gemerkt, ich habe einen Kunden gehabt, Intensivpflege-WG im Raum Berlin und die hatten ein QM-System und haben eine Prüfung gehabt und die haben gesagt, was sollt ihr denn mit diesem QM-System? Da war das Risikomanagement nämlich auf dem Altenheim praktisch abgeschrieben, so noch nicht das, aber bei einer außerklinischen WG mit beatmeten teilweise Patienten ist ein ganz anderes Risiko. Management erforderlich. Und das ist immer das Problem, dass man gerne mal guckt bei anderen und so, ich nenne das mal Copy-Paste, für sich übernimmt. Und das funktioniert nicht. Das ist für mich die größten Probleme beim basierten QM. Ich muss in meiner Einrichtung schauen und dann muss ich aus jeder Berufsgruppe, jedem unterschiedlichen Arbeitsplatz mir da die Infos holen.
Ja, und ich finde, wir hatten auch ein Thema, was Komplexität anbetrifft. Also, und das ist ja in der, im Pflegeprozess das Gleiche. Also zum einen, logisch, muss es irgendwie auch an der Realität nah dran sein. Also muss die Realität auch widerspiegeln, alltagstauglich erfasst werden. Und dann sind es ja einfach Komplexitäten, die man einfach irgendwie clustern muss, ne? Also, ja. Weil manche, sag ich jetzt mal, Schritte im Pflegeprozess oder Situationen, die eintreten können, können ja mehrere Risiken betreffen. Ne? So. Und das muss man einfach irgendwie alltagstauglich individuell erfassen. So, das sehe ich auch als Punkt. Und dann kommt noch dazu, finde ich zumindest, dass man das irgendwie auch so gut einschätzen muss. Weil wir sind immer hergegangen und haben auch noch die Eintrittswahrscheinlichkeiten definiert aufgrund von Vergangenheit, um einfach auch ganz klar zu sagen, welche Priorität hat denn sozusagen dieses Risiko? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal zurück auf die Küche gehen, wenn ich also feststelle, ich habe sehr unzuverlässige Lieferanten als Beispiel, ja?
Ja.
Und ich muss ja aber quasi die Verpflegung sicherstellen. Und ich stelle in meiner Risikobetrachtung fest, oh Moment, die Lieferantenbewertung aus dem Vorjahr hat das und das ergeben. Dann ist es halt ein super Tool, was mir aufzeigt, ich muss mindestens einmal im Jahr bewerten, ja, hat sich die Lieferantentreue verbessert oder verschlechtert und muss gegebenenfalls frühzeitig nach Alternativen suchen. Lieferanten, andere Lieferanten, die vielleicht aus einer anderen Region kommen oder Plan B Lieferanten, die auch kurzfristig Sachen liefern können, um die dann schon ins System mit aufzunehmen, letztendlich.
Eventuell auf eine Vorratshaltung anpassen.
Ja, richtig, genau. So, und da fand ich halt, dass das natürlich ist mal sehr viel Zeit, die man auch investiert hat, aber die war halt so lohnenswert.
Ja, natürlich. Weil daraufhin leite ich ja Maßnahmen ab. Ich weise die Küche an, was ich eine Woche Vorrat für sämtliche Mahlzeiten immer im Lager zu haben.
Ja.
Und wenn jetzt der eine Lieferant XY dann mal wieder ausfällt, dann gibt es eben kein Problem in der Versorgung, weil ich habe mich darauf vorbereitet.
Ja, und würdest du irgendwelche Instrumente empfehlen, die man nutzen kann, um solche Risikoansätze umzusetzen?
Ja, ich habe zum einen sowas mit MS Project in der Praxis geplant mit den Einrichtungen. Ein sehr schönes Tool, meiner Meinung nach. Es gibt aber auch viel, ich sag mal, kostengünstigere Tools dafür. Und zum anderen habe ich viel mit Mindmaps gearbeitet.
Ja.
In Projektgruppen, das habe ich nur alleine am Schreibtisch gemacht, sondern immer mit Mitarbeitern der Einrichtung. Und diese Mindmaps haben wir dann immer in dem Raum, wo wir uns getroffen haben, hängen gehabt und konnten dann abarbeiten dementsprechend.
Was habt ihr da auf den Mindmaps? Gab es da immer ganz klare quasi Überpunkte, die ihr erfasst habt? Wie zum Beispiel bei meinetwegen Prozessschritt, personelle Ressourcen, Risiken, Bereiche, Kommunikation?
Ja, genau. Genau so haben wir das gemacht. Und dann die Querverbindung, wenn ein Risiko war. Auf wen hat das Einfluss? Pflegebereich, hat es auf Verwaltung Einfluss, hat es einen Einfluss auf Küche, auf Haustechnik und so weiter. Da haben wir die Zusammenhänge dargestellt.
Ja, und das und danach hat er das in der Mindmap quasi übertragen, oder?
Genau. Und dann in MS Project Arbeitsschritte, also Arbeitspakete zusammengefasst, terminiert. Und dann hatten die Leute Zeit, bis zum nächsten Meeting da dementsprechend weiterzuarbeiten dran. Bis irgendwann das dann fertig war.
Ah, okay, alles klar. Na, also wir hatten zum Beispiel, wir haben relativ viel mit diesem Fischgrätenmodell gearbeitet als Visualisierungsinstrument. Wir haben eine Fehlerbaumanalyse gemacht in dem Workshop, um einfach erstmal die ganzen Risiken zu identifizieren. Ja, und dann hatten wir ein internes Dokument, wo wir eben, wie ich das schon gesagt hatte, wo wir einfach dokumentiert haben, was dann das Enddokument war quasi, wo wir die Risiken dokumentiert haben. Dann haben wir die Eintrittswahrscheinlichkeiten. Das war uns immer ganz wichtig, dass wir die Eintrittswahrscheinlichkeiten mit dokumentiert haben. Dann haben wir Sofortmaßnahmen definiert. Also wie man sagt, was müssen wir ad hoc machen, wenn das Risiko eintritt? Ja, und was sind quasi dann Maßnahmen, die wir zur Reduktion der Auswirkungen des Risikos ergreifen müssen? Das ist ja dann nicht mehr eine Sofortmaßnahme, sondern wir merken, das passiert immer häufiger. Was müssen wir dann tun? Ja,
genau.
Das wäre jetzt zum Beispiel bei dem Essensbeispiel zu bleiben, wäre es einen neuen Lieferanten als zusätzlichen Lieferanten zu listen. Ne? Das Risiko, und wir haben halt eingeschätzt, dass die Risiko eingeschätzt, und dann wurde das eben sich jährlich analysiert sozusagen. Und natürlich hatten wir immer noch mit dabei, was betrifft es, also welche Prozesse werden von diesem Risiko quasi tangiert, in welchem Bereich hat es eine Auswirkung, das war uns noch.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Eine Frage, wie habt ihr die Wahrscheinlichkeiten definiert, in Prozenten oder mit gering, mittel?
Beides tatsächlich. Wir haben erst sozusagen die Eintrittswahrscheinlichkeit prozentual aufgrund von Vergangenheitswerten aus Auswertung gezogen und haben sie dann letztendlich mit Hochmittel und Tief. Oder es gab natürlich auch häufig, wo wir Risiken betrachtet haben, die eigentlich keine Risiken waren. Also die sind nie eingetreten. Ja,
aber es war möglich, und dann muss es erfasst werden. Vollkommen richtig, Christian.
Genau, ne? Also niedrig, mittel, hoch, war aber dann in dem Formblatt enthalten. Ne? Die Prozente sind da nicht aufgetaucht, sondern da war dann wirklich nur niedrig, mittel, hoch enthalten. Und daraus haben wir dann sehr, sehr viele, und das fand ich super hilfreich, weil es dann noch für Onboarding-Mappen und so weiter genutzt werden konnten, haben wir dann daraus eben Checklisten, weil wir wussten ja bei den Sofortmaßnahmen, oder aus den Sofortmaßnahmen wurden eben Checklisten abgeleitet. Ja, und das ist natürlich, gibt wieder Sicherheit für die Mitarbeiter, ob sie neu sind oder frisch den Bereich wechseln und so weiter. Die wissen also, wenn irgendwas passiert, kann ich, wenn ich es nicht sofort weiß, darauf zurückgreifen.
Vollkommen richtig. Das ist eine super Hilfestellung. Gerade im Pflegebereich brauchen alle Mitarbeiter einen roten Faden, nenne ich das, für solche Situationen. Deshalb bin ich ja zum Beispiel auch in vielen Wohnbereichs- oder Stationszimmern dementsprechend Zettel verhalten im Notfall. Erstens, zweitens, drittens. Ne?
Ja, genau. Und ich finde, dass man daraus, also ableitend, was sehr spannend war, dass das auch eine sehr, sehr große Implikation auf Schulungsthemen hatte, weil wenn man das einmal im Jahr betrachtet, stellt man nämlich auch sehr schnell fest, oh, warte mal, wir haben hier ein großes Risiko, aber so wirklich spiegelt sich das überhaupt nicht in unserer internen Fortbildungsplanung. Plus, dass man dann natürlich die aktualisierten Betrachtungen in die internen Schulungen einbauen konnte, zum Beispiel Hygieneschulungen und so weiter. Wenn Risiko Datenschutz, Patientensicherheit und so weiter besteht, kann man das halt alles mit reinnehmen oder irgendwelche Dokumentationsthematiken kann man dann natürlich sehr, sehr gut auch in die internen Schulungen überführen.
Ja, und nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wie ich das dieses Jahr erlebt habe, dass aufgrund, ja, wie soll ich das sagen, es war ein Risiko da, das war im QM nicht ersichtlich, die Mitarbeiter waren nicht geschult, da ist ein Vorfall gewesen und ich musste alle Mitarbeiter der Einrichtung, egal welcher Berufsgruppe, auf das Thema schulen als Auflage beim medizinischen Dienst und Heimaufsicht. Einen Termin habe ich noch mit den Pflegeschülern. Die waren viele außer Haus, deshalb ist da jetzt nächsten Monat der Termin als Auflage. Weil dort das überhaupt nicht als Risiko im Bewusstsein war, weil es auch im QM-System überhaupt nicht irgendwie erfasst war.
Ja, ich meine, das kann natürlich passieren, dass man bestimmte Risiken nicht erfasst, weil man da noch nicht irgendwie, weil es vielleicht auch noch nie eingetreten ist oder man da nicht sensibilisiert genug war. Das kann natürlich passieren, aber wichtig wäre jetzt eben, dass man jetzt seine Lehren daraus zieht. Das ist eben der Riesenvorteil. Und das ist eben auch ein Punkt, wo ich finde, dem darf man eben nicht vernachlässigen, ist halt, QM ist halt ein lebendes System. Ja, und ich kann nur durch Überwachung und Anpassung, ne, da kontinuierlich die Verbesserung eigentlich auch einführen und umsetzen. Das heißt, nur weil ich einmal die Risiken und Chancen betrachtet habe, heißt es nicht, dass meine Arbeit getan ist, sondern ich muss es wirklich immer weiterentwickeln und auch gern neu bewerten. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise einen Lieferant wechsle und ich habe dort einfach dieses Risiko, war sonst hoch, dass da irgendwie ein Ausfall der Lieferung stattfindet und der neue Lieferant ist aber super, super zuverlässig, dann
erhöht
sich auch die Eintrittswahrscheinlichkeit.
Vollkommen richtig. Ich hatte das vor Jahren erlebt, da sollte ich ein QM-System überarbeiten, war auch eine Auflage. Die Revision, die letzte, war 9 Jahre zurück.
Von dem gesamten QM-System?
Naja. Egal welches Dokument, sonst was war, es war also absolut überaltert. aufgebauscht, so ein QM-Handbuch. Anschließend war es nur noch so und wurde akzeptiert, weil wir uns wirklich beschränkt haben auf Kernprozesse, auf Risikomanagement.
Ja, naja, das ist leider, das ist ja genau dieser Punkt. Das ist erstmal eine Prioritätengeschichte. Ja. Und das Zweite ist, wenn ich natürlich so ein großes, umfangreiches System habe, das muss ich auch erstmal administriert kriegen. Ne? Von daher sollte man immer den Praxisnutzen dahinter immer nochmal kritisch auch betrachten und sagen, okay, brauchst du das jetzt wirklich? Also brauchst du diesen Prozess oder diese Dokumente und so weiter, brauchst die jetzt, müssen sie gelenkt sein und so weiter. Welche Erfolgsfaktoren, das vielleicht noch als letzter Punkt für die heutige Folge, welche Erfolgsfaktoren würdest du denn benennen, wenn sich jetzt zum Beispiel eine PDL oder eine Einrichtung dazu entscheiden sollte, einen risikobasierten Ansatz mit in das QM-System einbauen zu lassen? Würdest du sagen, welche Erfolgsfaktoren sind da relevant?
Einbeziehung aller Berufsgruppen. Das ist für mich das A und O. Also ich maße mir nicht an, zum Beispiel für die Küche etwas zu machen, ohne da jemanden, der sich dort sehr gut auskennt, dabei zu haben. Weil ich kann nicht alle Risiken in der Küche erkennen. Ja. Sorry, das ist nicht meine Kompetenz. Das ist also das Allerwichtigste. Dann der Zeitfaktor. Das kann ich nicht von heute auf morgen umstellen oder ändern.
Ja.
Es braucht Zeit. Und ich muss aus den Bereichen die Mitarbeiter einbinden. Das heißt, im Rahmen eines Qualitätszirkels das weiterzuentwickeln, umzustellen auf risikobasiertes.
Ja.
Das sind so für mich ganz wichtige Faktoren.
Ja, da hast du absolut recht. Ich würde sogar noch zwei Punkte ergänzen wollen, die meiner Ansicht nach dazugehören, um dass das wirklich gelingt. Und zwar ist es nicht nur, dass ich die Mitarbeiter einbeziehe und auch in diesen, sag jetzt mal, Fachbereichen sozusagen das hinterfrage, sondern ich finde es auch noch wichtig, dass jeder sensibilisiert ist hin zu einer offenen Fehlerkultur.
Ja.
Weil der Umgang mit Fehlern ist natürlich ein Punkt, der gerade im Thema Risikomanagement elementar ist, weil wenn die Mitarbeiter in den Fachbereichen da irgendwie nicht sensibilisiert sind, und das ist halt nicht hilfreich, ne, wenn sie einfach Angst haben, vielleicht Fehler zuzugeben oder Fehler zu benennen und so weiter, dann ist das der Sache nicht dienlich, so will ich sagen.
Ja.
Und ich finde, was noch ein entscheidendes Erfolgskriterium oder ein Faktor ist, ist, dass man in den Teams ganz klare Verantwortungen setzt. Also wer ist verantwortlich, Sofortmaßnahmen umzusetzen? Wer ist verantwortlich, auch tatsächlich dann die nachgelagerten Schritte zu tätigen? Weil die QMB ist ja tatsächlich eine Stabsstelle. Also sie kümmert sich zwar um das gesamte System, aber
kann nicht
im System, ja, oder sollte es zumindest an der Stelle nicht tun. Das heißt, ich finde es da wichtig, dass ganz klar die Verantwortlichkeiten fest geregelt sind. Wer hat was, wann zu tun.
Ja, du hast ja vollkommen recht, Christian.
Judy, dann bleibt uns nichts anderes, als zu sagen, okay, das war eine sehr spannende Folge, fand ich. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt die super gerne in die Kommentare. Und wenn ihr auch wollt, dass wir vielleicht da nochmal eine andere Folge zu einem bestimmten, vielleicht einer Methode oder Instrument im Rahmen des risikobasierten Ansatzes machen, dann schreibt uns das auch super gern. Vergesst nicht, uns auf Instagram, TikTok, YouTube und so weiter zu abonnieren und teilt gerne die Folge mit Kollegen, wenn ihr sagt, das hat mir etwas gebracht und vielleicht sollte das der ein oder andere auch mal hören, um einen risikobasierten Ansatz in euer QM-System zu bringen. In diesem Sinne, Holger, vielen Dank für deine Zeit.
Nicht dafür. Danke auch an die Geduld unserer Zuhörer.
Und dann hören wir uns in der nächsten Woche zu einer weiteren Folge.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.